50% der unter Schutz gestellten, der jetzt schon geschützten Gebiete sind in einem schlechten Zustand, was die Artenvielfalt anbelangt, was aber auch, also Vogelschutz etwa, den Populationszustand von Pflanzen und sonstigen geschützten Tieren anbelangt. Und das ist schlecht.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Hallo, ich bin Leon, Jugendreporter bei Salon 5. Wir sind gerade mittendrin im Thema Europawahl. In den letzten Wochen haben wir bereits über den Rechtsdruck in der EU, die Digitalisierung und das Reisen gesprochen. Heute geht es aber um die Klimapolitik der EU. Um mehr darüber zu hören, spreche ich heute mit einer Expertin. Hallo, ich bin Leon. Stellen Sie sich doch gerne einmal selber vor.
Ja, mein Name ist Sabine Schlacke. Ich bin Professorin für öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungs- und Umweltrecht an der Universität Greifswald. Und dort leite ich auch geschäftsführend das Institut für Energie, Umwelt und Seerecht. Und ich bin gleichzeitig auch Beraterin der Bundesregierung. Ich bin Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung.
Was ist der Green Deal?
Ja, der Green Deal war im Grunde eine Idee von Frau von der Leyen, als sie sich 2019 um die EU-Kommissionspräsidentschaft beworben hat. Da hat sie eine Vision für die Europäische Union entwickelt und hat das Green Deal genannt. Also eine Ökologisierung der Europäischen Union, könnte man es nennen. Sie hat es auch gleichzeitig mit der Mondlandung verbunden, diese Vision, die sie da ausgebreitet hat. Ich würde nicht ganz so weit gehen. Aber tatsächlich hat sie hier die Idee der Transformation zur Nachhaltigkeit für die Europäische Union formuliert und nicht nur formuliert und sozusagen ausgesprochen, sondern das Ganze hat dann auch gemündet in ganz konkrete Gesetzespakete, in das sogenannte Fit for 55-Paket. Das bedeutet im Klimaschutzbereich die Erreichung von 55% Minderung von CO2-Emissionen bis 2030.
Und welche Probleme gibt es beim Green Deal?
Ja, der Green Deal ist erstmal eine rechtlich, ich bin ja Rechtswissenschaftlerin, rechtlich unverbindliche Strategie. Aber es ist eine Strategie, die führt zum Bewusstseinswandel und die hat eben dazu geführt, dass konkrete rechtliche Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden, und zwar durch die Kommission. Sie wurde dann ja auch Kommissionspräsidentin und hat das also versucht umzusetzen. Und der Green Deal, also die Unverbindlichkeit des Green Deals ist vielleicht ein Problem, aber die Überführung in Gesetzesvorschläge, in Rechtsaktvorschläge, das war dann das Positive. Und das weitere Positive an diesem großen Wandel im Bereich Umwelt und Klima ist, dass tatsächlich 19 Maßnahmen, Rechtsakte auf den Weg gebracht wurden, vorgeschlagen wurden und ganz, ganz überwiegend wurden die auch schon verabschiedet. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz positives Signal. Von 19 Rechtsakten sind also 15 verabschiedet. Einer ist gescheitert im Energiesteuerbereich und 4 sind auf gutem Wege, wobei die Wiederherstellungsverordnung der EU noch ein bisschen schlingert. Aber ich hoffe, dass das auch noch was wird.
Und wie bewerten Sie die Klimapolitik der EU?
Also die Klimapolitik ist ein, oder ich würde sagen, der Schwerpunktbereich dieses Green Deal-Gedankens und der Vision. Und ich würde sagen, sie ist tatsächlich maßgeblich führend und leitend für die mitgliedstaatliche Klimapolitik geworden. Das, was die EU seit 2015 im Bereich der Klimapolitik an Maßnahmen ergriffen hat, sie hat ein Klimagesetz erlassen mit konkreten Zielen für 2030, 2040, 2050. Das ist im Vergleich zu vorher schon ein ganz, ganz wesentlicher Schritt in Richtung Klimaneutralität. Und sie hat dazu noch ganz, ganz viele Einzelmaßnahmen in Einzelbereichen erlassen, zum Beispiel im Effizienzbereich, Energieeffizienzbereich, im Bereich Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch den Emissionshandel, der bislang nur für Zertifikate für Treibhausgasemissionen, bislang nur für Industrieanlagen, zum Beispiel für Kohlekraftwerke, erforderlich war, ausgedehnt auf andere Bereiche, auf andere Verkehrsbereiche. Und den Gebäudebereich, das muss man auch noch dazu sagen.
Mhm. Und wird denn genug getan, um die Klimaziele zu erreichen?
Also dieses, was ich schon angesprochen habe, dieses Fit for 55 Gesetzespaket ist, würde ich sagen, ein Paradigmenwechsel für die Europäische Union. Da ist viel drin. Vor allen Dingen werden die maßgeblichen Ziele für die Reduktion von Treibhausgasen in der Europäischen Union gesetzt. Das muss natürlich, und das ist vielleicht der Pferdefuß, umgesetzt werden durch die Mitgliedstaaten oder durchgeführt werden von den Mitgliedstaaten. Da ist viel Spielraum noch für die Mitgliedstaaten. Und damit das ganze Paket effektiv ist, müssen jetzt die Mitgliedstaaten handeln.
Was ist das Renaturierungsgesetz?
Ja, das Renaturierungsgesetz ist im Grunde ein neues Kernnaturschutzgesetz der EU. Es bezweckt den Schutz der Biodiversität durch verschiedene Maßnahmen. Und wir wissen ja, die Biodiversität, die geht zurück, auch in der EU. Also wir merken dort einen Rückgang einmal der Arten, also quantitativ, aber auch der Artenvielfalt. Und wir haben viele Gebiete, das ist die bisherige Naturschutzpolitik, viele Gebiete unter Schutz gestellt, aber die sind in einem schlechten Zustand. Zu dem Ergebnis kommt etwa auch die Europäische Umweltagentur. Also 50% der unter Schutz gestellten, der jetzt schon geschützten Gebiete sind in einem schlechten Zustand, was die Artenvielfalt anbelangt, was aber auch also Vogelschutz etwa war, den Populationszustand von Pflanzen und sonstigen geschützten Tieren anbelangt. Und das ist schlecht. Und diese Wiederherstellungsverordnung oder auch Renaturierungsverordnung genannt, soll dem entgegenwirken, indem weitere Flächen unter Schutz gestellt werden. Allerdings nicht das Flächenziel von 30% aufgenommen wurde, was uns internationale Vorgaben jetzt, die auch die EU unterschrieben hat, vorgeben, sondern nur 20% unter Schutzstellung und Renaturierung erfolgen soll. Das bleibt hinter den internationalen Vorgaben zurück. Das muss man sagen. Und wir müssen auch sagen, noch ist die Renaturierungsverordnung nicht über dem Berg. Wir brauchen hier noch die letzte Zustimmung auch des Rates. Und ich hoffe sehr, dass das vor der Wahl des Europäischen Parlaments passiert.
Und finden Sie dieses Gesetz sinnvoll?
Das haben Sie, glaube ich, schon raushören können. Ja, ich finde das sehr sinnvoll. Es schafft auch die nötige Balance und den Ausgleich für die wirklich ambitionierten Klimaschutzziele und die Klimaschutzmaßnahmen. Diese Klimaschutzmaßnahmen, wo müssen die jetzt verwirklicht werden? Auf der Fläche, auf dem Boden. Das heißt, erneuerbare Energien brauchen Fläche, brauchen Raum. Denken Sie an Windfarmen oder auch an große Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Das braucht Raum, das kollidiert mit anderen schon vorhandenen Nutzungen, etwa landwirtschaftlichen Nutzungen. Und wenn wir dann noch sagen, jetzt brauchen wir auch noch ein bisschen Naturschutz, dann darf das nicht nur ein bisschen sein. Der Naturschutz muss und der Biodiversitätsschutz muss eigentlich immer mitgedacht werden, aber die Fläche ist knapp, die Nutzungskonkurrenzen nehmen zu. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Renaturierungskonzept und die Verordnung jetzt ein Flächenziel für die Unterschutzstellung vorsieht. Ein quantitatives Flächenziel, nicht nach Qualität geht, so wie bislang, sondern quantitativ.
Gibt es gesetzliche Möglichkeiten, Staaten zu einer stärkeren Umsetzung der Maßnahmen zu drängen?
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass die Mitgliedstaaten jetzt dran sind. Ne? Die müssen jetzt handeln, die müssen diese europäischen Vorgaben flankieren oder auch sogar umsetzen in die nationale Rechtsordnung, in das nationale Umwelt-, Klimaschutz- und Naturschutzrecht. Und das bedeutet immer auch die Frage, machen Sie das denn ordentlich? Machen Sie das genau gemäß dem Niveau, wie das die EU vorgegeben hat? Machen Sie das fristgerecht? Und oftmals passiert es auch Deutschland, dass das nicht fristgerecht oder dass das nicht so niveauvoll und qualitativ ist, wie das die EU vorgegeben hat. Und da hat die Europäische Union eben einen ganz wunderbaren Hebel, was sie auch unterscheidet von anderen, ich sag mal, internationalen Organisationen. Sie nennt sich ja supranationale Organisation. Die Europäische Kommission hat die Möglichkeit, Mitgliedstaaten zu verklagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Das nennt sich Vertragsverletzungsverfahren. Sie kann also sagen, Ein Mitgliedstaat hat das europäische Recht nicht beachtet oder nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Und jetzt erhebe ich eine Klage. Und dann kann man natürlich sagen, gut, dann sagt der EuGH, stimmt, diese zum Beispiel Wiederherstellungsverordnung ist nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden. Da fehlt es möglicherweise an flankierenden Maßnahmen. Aber dann sagt sich der Mitgliedstaat, ja, macht ja nichts. Da halte ich mich einfach nicht dran, obwohl der EuGH ein Urteil gesprochen hat. Auch da geben die europäischen Verträge dann das Mittel in die Hand, dass der EuGH auch Strafzahlungen festlegen kann. Und die tun weh. Und das möchten die Mitgliedstaaten nicht. Also neben dem sogenannten Blaming and Shaming, dass man sich schämen muss, dass man eine Rechtsordnung und das Recht nicht eingehalten hat, gibt es hier auch das Mittel, da muss gezahlt werden. Und das wirkt, je nachdem, welche Höhe diese Strafzahlungen haben, das ist nicht unerheblich. Das wirkt. Und bei Deutschland wirkt es auch ohne Zahlungen. Deutschland setzt in der Regel, wenn es verurteilt wird, dann das EU-Recht ordnungsgemäß um.
Welche Auswirkungen hat das 2040-Ziel auf künftige Klimapolitik der EU? Und ist es bindend?
Ja, das 2040-Ziel ist festgelegt jetzt, oder es gibt eine Empfehlung, das muss festgelegt werden nach dem EU-Klimagesetz. Das ist ein Rahmengesetz, was 2021 auch im Rahmen des EU-Green Deal erlassen wurde. Und das muss jetzt konkretisiert werden. Der Vorschlag lautet 90% Minderung an Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990. Das ist ein hochambitioniertes Ziel. Was, glaube ich, durch einfaches wir machen so weiter wie bislang nicht möglich ist zu erreichen. Und insofern diskutieren jetzt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie man es dennoch erreichen kann. Und man wird auf zwei Maßnahmen besonders setzen. Wir brauchen im Grunde eine stärkere Funktion der Fläche als Senke. Wir müssen CO2-Emissionen im Boden lassen, zum Beispiel in Mooren, Moorstandorten müssen wir, also Moore müssen wir erhalten, damit diese Moore das CO2 weiterhin speichern. Das ist Erhaltung, das ist naturbasierter Klimaschutz. Wir müssen aber auch trockengelegte Moorstandorte wieder vernässen. Wir müssen sie also wieder zu Speichern machen. Das ist das Zweite. Und es wird auch ganz klar daran gedacht, solche Senken, solche Treibhausgasspeicher, also nicht nur Speicherung, sondern der Atmosphäre aktiv durch technologische Maßnahmen Treibhausgase, CO2 vor allen Dingen zu entziehen. Da haben wir die Technologien noch gar nicht so richtig. Also Gerätschaften, die großskalig CO2 der Luft entziehen. Aber daran wird gearbeitet. Und die Frage ist, wie sehr man auf diese Technologien baut, wie sehr man sie nutzt und einbezieht, um dieses ambitionierte, vorgeschlagene 2040er Klimaziel zu erreichen.
Und wie sehr wird die künftige EU-Kommission die Klimapolitik beeinflussen und kann sie die bisherigen Ziele abschwächen?
Ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen. Ne? Wir haben jetzt erstmal ein Gesetzespaket, das weitgehend verabschiedet und in Kraft ist. Das heißt, die Mitgliedstaaten sind gebunden. Die EU-Kommission ist nicht Gesetzgeber im Rahmen der EU. Die EU-Kommission hat das maßgebliche Vorschlagsrecht, auch zur Änderung natürlich von bestehendem Recht und Rechtsakten. Ob sie das tun wird, dass sie also wieder vorhandene, gerade verabschiedete, in Kraft getretene Rechtsakte schwächen und zurücknehmen wird und diesen Vorschlag unterbreiten wird, das weiß ich nicht. Das wäre ein Rückschritt. Das wäre sicherlich auch kein Schritt, der Rechtssicherheit bringt für Unternehmen und Landwirtschaft und so weiter. Das wäre Rechtsunsicherheit, was dadurch produziert würde, auch für die Mitgliedstaaten. Deshalb hoffe und glaube ich, dass das nicht passieren wird. Und zum anderen ist die EU-Kommission auch nicht die Entscheidungsinstanz. Die Entscheidungsinstanz, das ist das Europäische Parlament zusammen und gleichberechtigt mit dem Rat, wo die Mitgliedstaaten vertreten sind. Das ist der Gesetzgeber, der maßgebliche Gesetzgeber in der Europäischen Union. Und da würde ich hoffen, dass da noch erhebliche politische Diskussionen erfolgen werden und dass das, ich würde eher sagen, es ist unwahrscheinlich, hier eine Kehrtwende durchzuführen. So optimistisch möchte ich schon sein, weil Sie merken ja, ich halte das für ein gutes Programm, ich halte das für ein richtiges Programm, einfach auch aus dem aus der Sichtweise, dass dieser Planet möglichst auch für alle Lebewesen auf diesem Planet noch lebenswert bleibt. Das sind unsere Lebensgrundlagen, die wir hier schützen wollen durch diese Maßnahmen. Und deshalb dürfen wir da jetzt keine Rückschritte machen, sondern wir müssen weiter mutig nach vorne schreiten, die Klimaziele erreichen, aber auch den Biodiversitätsschwund vermeiden und verringern.
Danke für das Gespräch, Frau Schlacke. Wenn ihr noch mehr zur Europawahl erfahren wollt und was die EU für Jugendliche macht, dann hört euch durch unsere Podcasts. Die findet ihr bei salon5.org oder Spotify. Außerdem gibt's uns bei Instagram und TikTok unter salon5-. Tschüss.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.